Willkommen zur Präsentation des Grundrechte-Reports 2021. Ich bin Sarah Lincoln von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und Mitherausgeberin des Grundrechte-Reports und ich werde die Präsentation heute moderieren. Bevor es losgeht und ich das Podium vorstelle, noch ein paar technische Hinweise. Alle, die die Präsentation live verfolgen auf Big Blue Button, können gerne jederzeit Fragen im Chat stellen. Die werde ich dann hier auf dem Podium aufgreifen und den PodiumsteilnehmerInnen stellen. Ich bitte Sie, lassen Sie Kamera und Mikro ausgeschaltet und stellen Sie eben Ihre Fragen im Chat. Und nun möchte ich Ihnen unsere TeilnehmerInnen der heutigen Präsentation vorstellen. Wir freuen uns sehr, dass Professor Dr. Naika Forutan dieses Jahr den Grundrechte-Report vorstellen wird. Sie ist Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik. Sie ist Direktorin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung und des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität Berlin. Danach wird Kaveh Fatehi uns davon berichten, wie sich die Pandemie in Sammelunterkünften für Geflüchtete auswirkte. Er stammt aus Kurdistan und musste aus politischen Gründen aus dem Iran fliehen. 2019 beantragte er in Deutschland Asyl und lebte 13 Monate in der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber in Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Und Wiebke Judith von Pro Asyl wird für ihn übersetzen. Und im Anschluss daran berichtet Mohamed Shahur von der Initiative Kein Generalverdacht, die sich gegen Kriminalisierung und rassistische Stigmatisierung von ethnischen Minderheiten durch Polizeirazzien in Berlin-Neukölln engagiert. Mohamed Shahur arbeitet hauptamtlich als Referent in einer Menschenrechtsorganisation. Bevor ich nun an Naika Forutan übergebe, noch ein paar Worte zum Grundrechte-Report für alle, die ihn noch nicht kennen. Der Grundrechte-Report, auch der wahre Verfassungsschutzbericht genannt, erscheint seit 20 Jahren und beleuchtet die relevanten Grundrechtsverletzungen und Entscheidungen des vergangenen Jahres. Und im diesjährigen Bericht geht es, wie könnte es anders sein, schwerpunktmäßig um Corona und die Auswirkungen der Pandemie auf unsere Grundrechte. Mit diesen Worten gebe ich weiter an Naika Forutan, die einige Highlights des diesjährigen Reports herausgreifen wird. Und noch ein letzter Hinweis, falls Sie Fragen an Naika Forutan haben, stellen Sie die gerne parallel im Chat oder direkt im Anschluss, weil Frau Forutan sehr pünktlich los muss heute.
Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite. Es ist mir tatsächlich eine große Ehre, den diesjährigen Grundrechte-Report vorstellen zu dürfen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das auch ein Jubiläumsjahr, wenn ich richtig gerechnet habe, der 25. Grundrechtsreport. Und mir scheint es fast unmöglich, alle Punkte zusammenzufassen. Es wurde eben schon gesagt, ich werde selektiv ein paar herauspacken, denn es sind insgesamt 43 Einzelbeiträge und in 15 Minuten ist es unmöglich, dem Ganzen gerecht zu werden, was dort drin steht. Das Wichtige ist tatsächlich, das wissen Sie, die das schon länger verfolgen, dass es hier in diesem Report um Analyse um die Analyse von Entscheidungen geht und auch um die kritische Reflexion von Entscheidungen, die in Parlamenten, Behörden und Gerichten, aber auch von Privatunternehmen getroffen werden. Insofern ist es relevant, diesen Bericht zu lesen, um immer wieder das letzte Jahr Entscheidungszusammenhänge, die unser aller Leben in der Gesellschaft und auch politisch beeinflussen, nochmal Revue passieren zu lassen und vielleicht möglicherweise mit einem wissenden Blick nochmal neu zu reflektieren. Die Themenvielfalt, die in diesem Grundrechte-Report und in den anderen davor auch sich aufspannt, entspricht grundsätzlich den Grundrechten, wie sie im Grundgesetz angelegt sind und arbeitet sich ein wenig über zentrale Grundrechte vor. Und wie eben bereits gesagt wurde, befasst sich der Report für das Jahr 2020 unter dem Titel Ungleiche Unfreiheiten in der Pandemie schwerpunktmäßig mit den Grundrechtseingriffen während der Covid-19-Pandemie. Wir alle haben dieses Jahr gemeinsam erlebt und wir alle haben auch die staatlichen Reaktionen gesehen, die sich ab dem Frühjahr 2020 auch in Deutschland in Reaktion auf die Infektionskrankheit Covid-19 ergeben haben. Und wir wissen, dass sie teilweise mit erheblichen Grundrechtseingriffen einhergingen. Und uns allen war bewusst, dass es sehr schwierig ist, in diesem Spannungsfeld zwischen dem Schutz der Gesundheit auf der einen Seite und den Freiheitsrechten andererseits Entscheidungen zu treffen. Wir alle sind kritische Beobachterinnen und Beobachter politischer Entscheidungen und wissen, dass es die Politik sich auch nicht leicht gemacht hat, in dieser Situation zu entscheiden. Allerdings ist natürlich von Bürgerinnenseite gerechtfertigt, dort nochmal draufzuschauen und auch immer wieder die erste Frage zu stellen, warum konnte man nicht früher auf die Erfahrung von Pandemien reagieren. Selbst wenn es sie nicht gibt, wissen wir, dass es seit Jahren Pläne dafür auch von Seiten der Wissenschaft gegeben hat, besser reagieren und besser den Schutz der Bürgerinnen aufbauen zu können. Aber hätte Fahrradkette ist jetzt der Moment, den man sagen kann, aber das ist nicht unsere Rolle. Wir müssen kritisch draufschauen und erwarten, dass so etwas anders gemacht werden kann. Wir wissen, die mitunter fundamentalen Einschränkungen, die uns allen zuvor kaum vorstellbar gewesen wären, haben uns als Gesellschaft vor ethische, vor soziale, vor juristische und auch vor politische Herausforderungen gestellt. Und darauf wirft eben dieser Bericht auch ein Schlaglicht. Vor allen Dingen auf die Einschränkungen der Versammlungsfreiheit wird explizit eingegangen, aber auch auf die Zumutungen der Corona-Krise für die Beschäftigten im Gesundheitssektor, auf die prekären Bedingungen in Schlachtbetrieben und generell die Frage von gerechter Arbeit, auf den fehlenden Schutz vor Corona in geflüchteten Unterkünften, darauf wird Kaveh nachher nochmal eingehen, und auf die ungleichen Auswirkungen der Pandemie im Bildungsbereich. Das sind Punkte, die uns alle als Gesellschaft noch das nächste und kommende Jahrzehnt mindestens beschäftigen werden, weil es tatsächlich eben auch eine ganze Generation von Kindern betrifft, die dieses Corona-Jahr in sehr unterschiedlichen Konstellationen in Schulen erlebt haben oder teilweise komplette Dropouts hatten. Die Frage von Klasse, Schicht, Herkunft wird hier nochmal besonders relevant und hier in dem Report stark beleuchtet. Aber auch die Themen Klimaschutz, Überwachung und Datenschutz sowie zentral institutioneller Rassismus und Diskriminierung spielen eine große Rolle. Dieses Panel ist auch so besetzt, dass wir gerade diesen Punkt institutionellen Rassismus und Diskriminierung gleich nochmal stärker hervorheben können. Was wir auch wissen, ist, dass angesichts der Krise sich grundsätzlich prekäre Lebensverhältnisse zugespitzt haben. Wir wissen, dass diejenigen, die in der Gesellschaft sowieso schon marginalisiert waren und dass deren Ungleichheiten sich in diesen 1,5 Jahren weiter fort und auch weiter festgeschrieben haben. Das macht dieser Report ganz besonders deutlich, dass eben gerade in Zeiten von Krisen bestehende Ungleichheiten nochmal wie durch ein Brennglas sichtbar gemacht werden. Das hat sich besonders natürlich im Gesundheitssystem geäußert, auch wenn wir wahrscheinlich immer wieder auf andere Länder geschaut haben und glücklich waren, dass es oder in unserer Perspektive wir ein sehr funktionierendes Gesundheitssystem hatten, müssen wir schon auch anerkennen, dass das mit einer sehr, sehr großen Leistungsbereitschaft der Beschäftigten im Gesundheitssektor und mit starken Überforderungen von derer Seite nur machbar war. Logistisch war dieses Gesundheitssystem ganz offensichtlich nicht auf die Pandemie ausgerichtet. Was wir auch wissen, ist, dass die Situation von prekär Beschäftigten, wir alle haben die Debatten am Anfang zur Kenntnis genommen, um diejenige Gruppe, die wir sehr schnell als systemrelevant bezeichnet haben. Wir haben festgestellt, dass besonders häufig Frauen und besonders häufig MigrantInnen in prekärer Arbeit beschäftigt waren und in systemrelevanten Berufen gleichzeitig. Trotzdem haben wir festgestellt, dass die symbolische Hervorhebung dieser Leute, wir nennen es jetzt polemisch das Klatschen auf dem Balkon, natürlich nicht ausreicht, um die Rolle von Frauen, besonders als Supermarktbeschäftigte, als Mitarbeiterinnen in der Pflege etc. genügend zu würdigen. Wir selber haben am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung eine Erhebung gemacht zu systemrelevanten Berufen nach Migrationshintergrund und haben dort Berufe festgehalten, die eben als systemrelevant galten, die besonders stark in der ersten Pandemiephase präsent waren. Dazu gehört nicht nur, wie alle wahrscheinlich vermuten, der Reinigungssektor, dazu gehört ganz besonders stark mit 37% zum Beispiel die Altenpflege. Personen mit Migrationshintergrund machen 26% der Bevölkerung dieses Landes aus. Da sind 37% ein deutlicher Überschnitt. Aber auch im Post- und Zustellungswesen, wir alle erinnern uns, haben die erste Zeit permanent von Zustellungen gelebt. Jeder denkt an den Paketboten, an den Amazon-Boten, der geklingelt hat oder wen auch immer. Das muss ich jetzt nicht nennen, das Unternehmen vielleicht. Aber auch hier wissen wir, 35% in dieser sehr prekär beschäftigten Sparte sind Personen mit Migrationshintergrund. Genauso im Straßenverkehr gibt es eine überproportionale Berufsansammlungen oder sind Menschen mit Migrationshintergrund überproportional vertreten und auch im Human- und Zahnmedizinsektor mit 29%. Das heißt, während wir all das zur Kenntnis genommen haben, ist uns allen bewusst, dass wir zeitgleich eine relativ infame Debatte auch erleben durften, in der es hieß, warum liegen eigentlich so viele Migrantinnen auf Intensivstationen? Das liegt wahrscheinlich an ihren großen Clans, an den Familienhochzeiten oder dass sie einfach nicht hygienisch sind. Dazu wird Mohammad Shahrour nachher noch mehr sagen können. Aber die Reflexion, dass systemrelevante Berufe Menschen natürlich nicht im Homeoffice ihre Arbeit errichten lassen, sondern Menschen sehr viel stärker in Kontakt bringen, dass enge Wohnverhältnisse und natürlich prekäre Wohnverhältnisse auch zu höheren Infektionsraten führen, das ist etwas, was stärker hätte diskutiert werden müssen und was auch in diesem Grundrechte-Report reflektiert wird. Besonders besorgniserregende Angriffe auf die Grundrechte erfolgten im Jahr 2020 einmal mehr auch im Bereich des Asyl- und Aufenthaltsrechts. Auch dazu werden wir hier auf dem Podium nachher Stellung nehmen. Dazu gibt es im Report einige zentrale Aufsätze. Hierzu gehört auch, und das müssen wir auch für das Jahr 2020 zurückerinnern, die Blockade der Bundesregierung bei der Aufnahme von Geflüchteten. Man kann es gar nicht anders als Blockade nennen, weil während wir hier die Debatten um Systemrelevanz, Gesundheitssektor und so weiter zu Recht geführt haben, hat es weiterhin in Moria und auf den anderen Inseln in Griechenland und in den Flüchtlingsunterkünften Ausnahmezustände gegeben. Es hat nicht genügend Impfungen gegeben. Es hat dabei gleichzeitig die Frage stattgefunden, ob man besonders vulnerable Gruppen, in dem Falle Kinder, nach Deutschland holt. Sie alle erinnern sich, wie die Zahlen nach und nach zurückgingen und am Ende eine beschämend kleine Zahl von Kindern aufgenommen wurde und das trotzdem noch als große menschenrechtliche und humane Geste gefeiert wurde. Wir wissen auch, dass natürlich, und das wird wahrscheinlich im Report 2021 erscheinen, die Verteilung der Impfstoffe weiterhin Ungerechtigkeiten zementiert und die Bezugspunkte zwischen globalem Norden und globalem Süden und die offensichtliche Frage danach, ob jedes Leben gleich zählt, nochmal nach vorne rücken wird. Wir wissen, dass es starke gesundheitsgefährdende Zustände in der Unterbringung in Unterkünften gibt. Wir wissen, dass die Daten von Asylsuchenden sehr stark auf diese Daten zugegriffen wurde. Auch dazu gibt es einen Aufsatz in diesem Report. Und wir wissen, dass tatsächlich der Zugang zu Schutz durch die europarechtswidrige Unterbrechung der Dublin-Frist verzögert wurde. Und wir müssen auch nachdenken über die Verantwortung der Bundesrepublik bei den in tödlichen Schüssen gipfelnden Grenzschließungen zwischen Griechenland und der Türkei. Erinnern wir uns, dass der Türkei-Deal sehr stark auch als deutscher Deal gefeiert wurde. Gleichzeitig und parallel wissen wir, versagten die Behörden, wenn es darum ging, betroffene Rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt ausreichend zu schützen. Das machte nicht nur das Attentat von Hanau deutlich, sondern auch die gestiegene Zahl antisemitischer Übergriffe in 2020, auch durch die sogenannten Hygienedemos. Und wir alle, uns allen ist ganz besonders präsent, die zahlreichen Chatprotokolle, die wir sehen mussten, in den Sicherheitsdiensten, angefangen von der Polizei bis zur Bundeswehr, bis zu den Kommando-Spezialkräften. Das Bewusstsein, dass plötzlich die Sicherheitsorgane sehr stark involviert sind in rechte Diskurse, hat sich wahrscheinlich mit dem NSU-Komplex schon bei vielen Menschen klar in bestimmten Facetten eröffnet. Aber dass es jetzt so flächendeckend auch über Chatprotokolle deutlich wurde, hat das Jahr 2020 und das Jahr 2021 geprägt. Als ein Stichwort zu nennen wäre hier nur NSU 2.0. Ich möchte gerne jetzt abschließend nochmal Bezug nehmen auf einen zentralen Artikel. Ich habe eben schon gesagt, der Grundrechte-Report geht durch zentrale Grundrechtsartikel durch, den Würdeartikel, das Recht auf Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit etc. Ich persönlich möchte gerne Bezug nehmen vor allen Dingen auf den Artikel 3, den sogenannten Gleichheitsgrundsatz. Kein Mensch darf aufgrund seines Geschlechts, seiner Herkunft, seiner Religion etc. benachteiligt werden. Das ist ein sehr großer Artikel im Grundgesetz, ein, wenn man so möchte, sinnstiftender Treiber für politisches Handeln. Dieser Artikel ist ein großes Versprechen, das gleichermaßen allen Bürgerinnen in diesem Land gegeben wurde. In diesem Sinne ist es immer wieder relevant, die empirische Realität mit diesem Versprechen in Artikel 3 abzugleichen. Und ganz besonders können wir sehen, dass offensichtlich der Schutz von Leben im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes etwas ist, das nicht alle Menschen gleichermaßen in diesem Land für sich beanspruchen können. Ganz besonders sinnbildlich dafür steht der rassistische Mord in Hanau. Am 19. Februar 2020 wurden Ferhat Unvar, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Said Nezar Hashemi, Mercedes Kirpaç, Sedat Gürbüz, Kaloyan Velkov, Willi Viorel Paun und Fatih Saracoglu in Hanau aufgrund eines rassistischen Tatmotivs ermordet. In ganz zentralen Orten, die uns alle, nicht nur migrantisch gelesene Menschen, sondern Menschen in Stadtbildern, Menschen in Großstädten und mittlerweile auch in Kleinstädten für sich als Alltagsorte reflektieren. Kiosk, Shisha-Bars, Lokalitäten, die man aufsucht nach Feierabend, wo man sich vermeintlich sicher fühlt, mitten tatsächlich im Alltagsgeschehen. Ich hebe ein Zitat hervor von Ahmed Abed, der einen Beitrag in dem diesjährigen Grundrechte-Report hat, und er schreibt, ich zitiere: Die Auswirkungen der stigmatisierenden Polizeieinsätze sind Rassismus, der sich negativ auf die Arbeits- und Wohnungssuche auswirkt. Noch stärker diskriminiert. Mit dem Attentat in Hanau zeigte sich zudem, dass Rechtsradikale die behördliche und mediale Stigmatisierung migrantisch geprägter Orte wie Shisha-Bars durchaus verstanden haben und sich zum Handeln ermutigt fühlen. Das Konzept Clan-Kriminalität, institutioneller Rassismus, Razzien in Shisha-Bars und der Anschlag von Hanau heißt dieses Kapitel, und darauf wird nachher Mohammad Shahrour noch mehr eingehen. Wir müssen tatsächlich Hanau auf der einen Seite als Kontinuität begreifen und auf der anderen Seite auch als Zäsur. Wir alle wissen, die Bedrohung durch Rassismus ist allgegenwärtig. Manche Menschen wissen das in diesem Land noch stärker, weil das ihren Alltag prägt seit Geburt an. Wir alle wissen trotzdem, ein rassistischer Anschlag ist immer abstrakt möglich, so wie wir alle wissen, Autounfälle sind möglich, die Klimakatastrophe betrifft uns oder eben Pandemien sind möglich. Aber dass es plötzlich so konkret in das Leben einbricht, hat Hanau wieder sehr stark erfahrbar gemacht, obwohl NSU noch gar nicht so viele Jahre zuvor zurücklag und die Aufarbeitung uns alle immer noch sehr stark beschäftigt. Wir müssen trotzdem uns die Frage stellen, und das ist meine Überleitung nochmal zu Mohammad Shahrour gleich, wie wir alle Hanau im ersten Moment gelesen haben. Ich gebe zu, dass ich selber abends das auf dem News-Ticker zunächst zur Kenntnis genommen habe und sofort in meinem Kopf sich die Bilder von Hanau mit einer Schießerei und Clan-Kriminalität und einem Konflikt unter Migrantinnen verbunden haben. Das ist das, was wir in diesem Land, jetzt nehme ich Bezug auf Mark Terkesidis, meinen Kollegen, als sogenanntes rassistisches Wissen bezeichnen müssen. Michel Foucault hat das irgendwann als Bilder benannt, die sich aufeinanderlegen und gemeinsam eine sogenannte Archäologie des Wissens aufbauen, worauf wir unwillkürlich zugreifen. Und dieses Wissen ist für uns handlungsleitend und bewertungsleitend. Und für die Sicherheitsdienste in dem Moment, in dem es bewertungsleitend und handlungsleitend ist, eben auch tatsächlich der Moment, der Boden, dass sich rassistische Strukturen immer weiter transportieren, weil man dieses Handeln gar nicht als rassistisch reflektiert. Wir haben festgestellt, dass auch die Behörden in dem Falle versagt haben darin, die Gewaltfantasien eines weißen 43-jährigen Betriebswirtschaftlers nicht mit einer realen Bedrohung zu verknüpfen, obwohl dieser Mensch, dieser Mörder, dieser rassistische Mörder tatsächlich angekündigt hatte seine Tat und immer wieder bereits sichtbar werden konnte, dass er in tatsächlich starken rassistischen Gewaltfantasien lebt und bereit ist, diese auch in die Tat umzusetzen. Genauso wie die Sicherheitsdienste die rassistischen Morde des NSU nicht mit weißer Täterschaft verbanden, sondern dort die Angehörigen beschuldigen. Ich komme zum Schluss mit einem letzten Beitrag, auf den ich auch noch verweisen möchte, weil er nochmal das rassistische Wissen mit Behördenanalysen verknüpft, nämlich die sogenannte Stammbaumforschung in Stuttgart. Dort hat Per Stolle im Kapitel Stammbaumforschung in Stuttgart nochmal die Frage aufgeworfen, wieso die Nationalität der Eltern und die Delinquenz ihrer Eltern in einer rassistischen Zuschreibung genutzt werden. Und enden möchte ich damit mit der Frage tatsächlich, was dieser Grundrechte-Report in uns anstoßen kann und wie er dazu hinführen kann, uns die Frage zu stellen, was wir jetzt brauchen an politischen Neuvisionen. Tatsächlich arbeiten wir lange schon mit dem Hinweis, dass dieses Land sich eben vielfältig gestalten lässt. Und was ich eben als Zäsur bezeichnet habe, ist möglicherweise der Moment, in dem der Grundrechte-Report dann nächstes Jahr, wenn er 2021 reflektiert, nachhaken muss. Nämlich, dass die Bundeskanzlerin nach Hanau Rassismus als Gift bezeichnet hat und der Innenminister und die Bundeskanzlerin zusammen einen Kabinettsausschuss gegen Rechtsextremismus und Rassismus gegründet haben. Die Arbeit dieses Kabinettsausschusses und das ins Handeln kommen und tatsächlich wie nach der Wahl 2021 die Frage Rechtsextremismus und Verknüpfung zu Rassismus behandelt wird und dass das nicht verschwinden darf von der politischen Ebene, ist etwas, was auch der Grundrechte-Report ins Visier nehmen muss. Wir müssen dementsprechend auch stark von Seiten der Wissenschaft zu Rassismus folgen, Rassismus in Institutionen etc., aber auch zu Alltagsrassismus arbeiten. Tatsächlich wird wohl der Grundrechte-Report 21 auch die Verteilung von Impfstoffe in den Blick nehmen müssen, aber auch die Auseinandersetzung hier um den Gaza-Konflikt und die Frage tatsächlich, wie wir uns gerechter positionieren können gegenüber der palästinensischen Frage. Vielen Dank. Ich gebe jetzt weiter an die Kollegen und Kolleginnen hier auf dem Panel.
Vielen, vielen Dank, Frau Forotan. Das war wirklich ein sehr eindrücklicher Überblick über die Inhalte des Grundrechte-Reports. Und Sie haben ja auch darauf hingewiesen, dass sich Corona eben besonders auf ohnehin benachteiligte Gruppen verheerend ausgewirkt hat. Und eine Gruppe, die besonders unter der Pandemie gelitten hat, sind Geflüchtete, gerade Geflüchtete, die in Sammelunterkünften leben. Nicht nur war es in diesen Sammelunterkünften aufgrund der Enge kaum möglich, die gebotenen Abstände einzuhalten. Die Menschen leben dort zu Hunderten und dann auch zu mehreren in einem Zimmer. Wenn sich dann in so einer Unterkunft herausstellte, dass sich jemand infiziert hatte, wurden häufig diese Unterkünfte unter sogenannte kollektive Zwangsquarantäne gestellt. Und es durfte eben niemand die Unterkunft verlassen. Und Kaveh Fatehi hat eine solche Kollektivquarantäne erlebt. Er flüchtete aus dem Iran nach Deutschland und lebte in einer Unterkunft in Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Und er wird uns jetzt von seinen Erfahrungen dort berichten.
To begin with,
mask for the talk.
To begin with, I would say hello to you all. Then I'm gonna narrate what I experienced in Halberstadt camp last year.
Mm-hmm. Ja, zunächst möchte ich Sie alle begrüßen. Ich werde jetzt erstmal davon anfangen zu berichten, was ich im letzten Jahr in Halberstadt erlebt habe.
Last year, morning of 27 March, one morning we woke up and I woke up and we saw a lot of police around the camp and we were surrounded with the police. And each block were also surrounded with the police. And they announced that the camp went into full quarantine and no one was allowed to get out of the camp and leave the camp.
Yeah. Letztes Jahr, als ich am 27. März aufwachte, wurde unser Lager oder unser Camp war von Polizisten umstellt. Außerdem war jeder einzelne Block umrundet von Polizisten und es wurde dann bekannt gegeben, dass das gesamte Camp unter Quarantäne stand.
Different houses and containers being fenced from each other and were separated from each other and we couldn't, I think, reach in another our friends in the other blocks. But as I said, we were not allowed to leave the camp, but the staff there, the personnel who work there, were allowed to leave the camp and go out and commuted, but we were not allowed to go out.
Die Häuser und einzelnen Container im Lager wurden alle mit Zäunen voneinander abgetrennt. Wir konnten also auch innerhalb des Lagers nicht mehr unsere Freunde sehen. Während wir nicht erlaubt waren, das Lager noch irgendwie zu verlassen, durften aber die Angestellten oder konnten rein und rausgehen und eben auch zwischen der Arbeitsstelle und zu Hause hin und her fahren.
There were there in Halberstadt Camp about more than 800 people. And there were four places to reside in, and three blocks and some containers. And in each block, there were 200 people living, on each floor. So there were two toilets, two bathrooms, and a kitchen. And these places were shared by all people there. For example, in our flat, on our floor, we shared the toilets for example, for 150 people or 60 people.
Insgesamt waren in Halberstadt zu dem Zeitpunkt über 800 Menschen untergebracht. Das Camp war in verschiedene Blocks und Container aufgeteilt, aber zum Beispiel war dann ein Block immer noch an die 200 Menschen. Pro Stockwerk gab es nur zwei Toiletten und eine Küche, die sich alle teilen mussten. In meinem Stockwerk zum Beispiel mussten sich ungefähr 50 Menschen eine Toilette teilen.
To get our food, we had to stand close to each other in a line for the new food distribution.
Um unser Essen zu bekommen, mussten wir uns ab der Quarantäne in engen Schlangen anstellen, um dort eben unser Essen ausgehändigt zu bekommen.
At the first day of the quarantine, they announced that in different languages the camp went into full quarantine, and they said that it would take about 2 weeks. But after 2 weeks, we were not told that whether it extended or not, and we didn't know that after 2 weeks how many weeks other we have to. I think we have to be in the camp.
Am ersten Tag der Quarantäne wurde in verschiedenen Sprachen angekündigt, dass das Camp jetzt für 14 Tage, also für 2 Wochen, unter Quarantäne stehen würde. Aber danach haben wir keine weiteren Informationen dazu bekommen, nach Ablauf dieser 2 Wochen, für wie häufig noch die Quarantäne verlängert werden würde.
And we weren't unaware of number of cases infected with Corona.
Während dieser Zeit haben sich eine Vielzahl von Menschen an Corona angesteckt.
So and the first week we didn't have any protection, medical protection, something like that, masks or hand gloves or something. But after a week, yeah, we were given some hygienic facilities.
In der ersten Woche hatten wir keinerlei Unterstützung, um uns zu schützen, also keine Masken, keine medizinischen Handschuhe. Erst ab der zweiten Woche haben wir bestimmte sanitäre Produkte hierfür bekommen.
Yeah, after a while, I mean, 1 week or 10 days, people there got upset at the situation, feeling frightened and feeling imprisoned, everyone being afraid of being infected. So und being, und they felt that everyone and we all there die in the camp.
Nach einer gewissen Zeit haben die Menschen wirklich Angst im Lager bekommen. Sie haben sich eingesperrt gefühlt und hatten vor allen Dingen natürlich auch Angst vor dem Virus, davor Angst, sich selber zu infizieren. Und generell hatten die Menschen das Gefühl, dass alle im Lager sterben könnten.
So after 14 days, the quarantine prolonged for another week. I think it took totally about 5 weeks.
Nach 14 Tagen wurde die Quarantäne erneut verlängert, erstmal um eine Woche, aber insgesamt stand das Lager ungefähr 5 Wochen unter Quarantäne.
At the beginning, we were tested just according to our fever, based on our fever. And after about 2 weeks, yes, and we were tested according to COVID-19. So they did COVID tests. And then he was, then at that time, after I think 15 days, I was informed that I was infected, and I was told to be transformed to the other place, but the other place was also a camp.
Am Anfang wurden nur Fiebermessungen durchgeführt. Erst nach 2 Wochen wurde dann angefangen, auch tatsächliche Corona-Tests durchzuführen. Nach ungefähr 15 Tagen Quarantäne wurde ich auch dann darüber informiert, dass ich positiv auf Corona getestet wurde, und ich wurde in ein anderes Lager umverteilt.
Und the other camp was in the other city in Magdeburg, and we were transformed there. They told us that you have to stay here 14 days, but there was not a kind of protection there too, and we didn't have something like some medical protection, and we were there for 14 days, and after 14 days we were tested again.
Ich wurde dann nach Magdeburg gebracht, wo wir erneut 14 Tage unter Quarantäne gestellt wurden. Auch dort haben wir keinerlei medizinischen Schutzvorkehrungen bekommen. Und nach 14 Tagen wurden wir erneut getestet.
A number of people there were about, I think, 15, between 50 or 60 people.
Wir waren ungefähr 50 bis 60 Personen dort in Magdeburg.
After 14 days we were tested again and I was negative and I was set free.
Nach 14 Tagen wurde ich negativ getestet und konnte dann auch die Quarantäne verlassen.
It was what I experienced and I narrated. Thank you.
Das ist das, was ich erlebt habe und hier berichtet habe. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank, Kaveh Fatehi. Vielleicht direkt eine Rückfrage von mir. Während dieser 5 Wochen Kollektivquarantäne war das Camp da die ganze Zeit von Polizei umstellt? Und die zweite Frage wäre, haben während dieser Quarantäne weiterhin Menschen in Mehrbettzimmern, also zu mehreren Personen in einem Zimmer gelebt? Und haben sich viele Menschen dort angesteckt? Und gab es vielleicht, also Wiebke wird gleich nochmal übersetzen, gab es irgendwelche Maßnahmen, um besonders alte und kranke Menschen zu schützen?
So the question is whether the whole time during these 5 weeks of lockdown in the camp, whether there was police present the whole time?
So at the first day of the quarantine, there were police up until the end of the quarantine. So they were there up day and night and watching out not to let anybody go out of the camp.
Also ab dem ersten Tag der Quarantäne war die ganze Zeit Polizeipräsenz beim Camp, und die haben kontrolliert, dass niemand das Lager irgendwie verlässt.
The second question was whether during the quarantine people still had to share rooms and if many people got infected during this time.
During that time, it was like before, and each room, so for example, there were 2 people, 3 people, 4 people in one room. And after the quarantine, it was the same. It was not changed. And so many people were infected, but we didn't know how many. And so one day they came to us and said to me that you are infected and your flatmate too.
Also an der Zimmerbelegung hat sich während der Quarantäne gar nichts geändert. Also wenn vor der Quarantäne 2, 3 oder 4 Menschen sich ein Zimmer geteilt haben, dann war das auch während der Quarantäne so. Es haben sich schon viele Menschen infiziert, aber wir wussten gar nicht unbedingt genau, wie viele. Und mir wurde eben auch nur an einem Tag dann gesagt, dass ich und auch mein Zimmer Nachbar, also mit dem ich mir das Zimmer geteilt habe, dass wir beide positiv auf Corona getestet wurden. And the last question was whether there were any special protection measures for elderly people or other vulnerable people.
So there weren't any kind of medical protection for them. I think no difference between the older, I think the pregnant women and the kids. I think no difference for them. It was the same for all. And there were about 800, I think more than 800. But here I say the number, but this number include the women, the pregnant women, the old people, the old women, and so many people who were who had, I think, psychological problems or something like that.
Yeah. Also soweit ich weiß, gab es keinerlei besondere Rücksichtsnahme für ältere Menschen, für Schwangere, für Kinder. Und wie ich gesagt habe, waren zu dem Zeitpunkt über 800 Menschen in dem Lager. Und damit meine ich eben auch Frauen, Schwangere, ältere Menschen, Menschen mit Traumatisierung, die alle standen unter Quarantäne und es gab keine besonderen Schutzmaßnahmen.
Vielen Dank, Kaveh Fatehi. Nun möchte ich das Wort an Mohamed Sharour übergeben, denn wie Naika Furutan schon ausführlich dargestellt hat, geht es eben neben den Corona-bezogenen Grundrechtsverletzungen im Grundrechte-Report um zahlreiche weitere Grundrechtsverletzungen im Jahr 2020 und unter anderem eben auch um das vorverurteilende Konzept der Clan-Kriminalität. Und Mohamed Sharour wird eben heute von der Initiative Kein Generalverdacht berichten.
Genau. Guten Tag, ich bin Mohamed Ali Sharour von der Initiative Kein Generalverdacht. Wir sind eine Neuköllner Initiative und stellen uns gegen die rassistische Schikane und Kriminalisierung von Menschen mit Migrationsgeschichte im Rahmen der Clan-Debatte. Danke an die Organisatorinnen vom Grundrechte-Report für die Einladung, heute wenige Tage nach dem Geburtstag unseres Grundgesetzes sprechen zu dürfen. Mit Blick auf den öffentlichen wie politischen Diskurs um die sogenannte Clan-Kriminalität beobachtet unsere Initiative eine Aufweichung von Grundrechten. Sippenhaft und Kollektivschuld bleiben 2021 gesellschaftliche Realität für viele Menschen in Deutschland. Das Versprechen des Rechtsstaats wird bei ethnischen Minderheiten und sozial benachteiligten Gruppen nicht eingelöst. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Zwar garantiert unser Grundgesetz in Artikel 3 Absatz 3, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Aber wir erkennen, dass bei türkisch, arabisch, kurdisch und südosteuropäischen Gruppen ein Generalverdacht basierend auf rassistischen Stereotypen zur Anwendung kommt. Diese Gruppen geraten durch die Clan-Debatte in das Fahndungsraster der Strafverfolgungsbehörden. Sie werden pauschal aufgrund ihrer Herkunft als kriminalitätsaffin betrachtet. Der Berliner Senat spricht zur Beschreibung der Clan-Kriminalität von sogenannten ethnisch abgeschotteten Subkulturen und öffnet damit Tür und Tor für rassistische Stigmatisierung aufgrund ethnischer Zugehörigkeit. Gehen wir vom Großen ins Kleine. In Neukölln zum Beispiel kommt seit Jahren die sogenannte Politik der Nadelstiche zur Anwendung. Es vergeht dort kaum ein Tag, an dem nicht Polizeikräfte den Alltag stören. Große Teile Nordneuköllns gelten als sogenannte kriminalitätsbelastete Orte. Hier dürfen Menschen anlasslos kontrolliert und durchsucht werden. Das ist eine Steilvorlage für Racial Profiling und eine Praxis, die Grundrechte aufhebt. Seit Beginn der rassistischen Clan-Debatte sind unzählige Shisha-Bars, Restaurants, Cafés, Barbiere und Spätis in Neukölln oder in Essen und anderen Teilen der Bundesrepublik gewaltsam geratzt worden, angeblich zur Bekämpfung der Clan-Kriminalität. Die Ergebnisse bleiben mau, während die Mittel unverhältnismäßig und gewaltvoll sind. Wenn wir mit den Menschen in Neukölln sprechen, berichten uns Geflüchtete zum Beispiel, dass sie vom Krieg nach Europa flüchteten, um sicher zu sein, und nun werden sie jedes Wochenende mit angehaltener Waffe kontrolliert und schikaniert. Der Kampf gegen die Clans, wie die Politik es nennt, beziehungsweise der Kampf gegen Menschen mit Migrationsgeschichte, was es wirklich ist, hat in Berlin jüngst mit fadenscheinig begründeten Razzien in Moscheen eine neue Qualität erreicht. Angeblicher Schwindel bei Corona-Hilfen wurde als Vorwand genutzt, um unverhältnismäßige Razzien in Gebetshäusern durchzuführen. Seit längerem gibt es Kritik an diesen Schwerpunkt- oder Verbundseinsätzen. Bagatelldelikte, also unverzollter Shisha-Tabak, Parken in zweiter Spur oder erhöhte Kohlenmonoxidwerte, werden zu Schwerverbrechen aufgebauscht. Dabei werden im Grunde rechtlich einfache Gewerbekontrollen im Stil von Razzien durchgeführt, ohne konkrete Hinweise auf Straftaten, mit teilweise hunderten Polizisten und schwer bewaffnet. Die Ordnungsämter holen über die sogenannte Amtshilfe die Polizei. Medienvertreter sind dabei auch immer rechtzeitig zur Stelle. Das nennt man in Berlin mittlerweile pathetisch Politik der 1000 Nadelstiche, fast wie bei 1000 einer Nacht, Razzien in 1000 und einer Nacht. Rechtsstaatlich ist das alles höchst problematisch, weil administratives Recht und Strafrecht vermischt werden. Praktisch auf der Straße bedeutet das ständige Schikane für die Betroffenen. Ein Blick auf die Ergebnisse bestätigt das Bild. Die größte Anzahl an Delikten, welche die Polizei in Berlin in ihrer Jahresbilanz Kleinkriminalität 2020 wie bereits 2019 führt, sind Ordnungswidrigkeiten, Verkehrsverstöße oder Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz. Sie machen das Gros der ominösen Kleinkriminalität. Über 90% der erfassten Ordnungswidrigkeiten der Berliner Behörden stammen aus üblichen Verkehrskontrollen. Darüber hinaus beobachten wir völlig verschiedene statistische Methoden in den Bundesländern. In Niedersachsen erfolgt die Zählung von Kleinkriminalität anhand der Nachnamen, während in Berlin die gesamte arabische Community potenziell unter die sogenannte Kleinkriminalität fallen könnte. Ein ausgesprochen gutes Beispiel für diese Politik der Willkür, beziehungsweise um zu veranschaulichen, wie das Führen von Statistikphänomene vergrößert oder verkleinert, ist Bremen. Bremen hat nach 2015 die Methode zur Erfassung von Kleinkriminalität geändert und die Anzahl von vormals etwa 4000 erfassten Tatverdächtigen auf etwa 70 reduziert. Zu dieser Thematik gibt es vom Journalisten Mohamed Amjad eine sehr erkenntnisreiche Recherche. Zu den Statistiken der Kleinkriminalisten gibt es nicht nur von zivilgesellschaftlicher oder aktivistischer Seite Kritik. So kritisierte vor nicht allzu langer Zeit Thomas Fischer, ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof, dass über den klaren Begriff die Zählung zum Beispiel von Sinti und Romja als kriminalisierte Ethnie in den Kriminalstatistiken fortlebt. Ist man Sinti oder Romja, gehört man nach dem Berliner Innensenat zu einem Clan, und gehört man zu einem Clan, ist man tatverdächtig. Der Zufall der Geburt bestimmt in Deutschland 2021 immer noch darüber, ob man Menschen in Kriminalstatistiken erfasst oder nicht. Dass viele im Zusammenhang mit den Verbundseinsätzen von einer aggressiven und übergriffigen Polizei sprechen, ist kein Zufall. Denn die Begriffe und Materialien, mit denen die Polizei arbeitet, sind hochgradig rassistisch aufgeladen und basieren auf einem Weltbild voller Stigma und Verschwörung. Schaut man in die Polizeibroschüre NRW und die Clan-Bilanzen von 2019 und 2020 in Berlin, um Beispiele zu nennen, so werden schwammige Konzepte und Begriffe zur Grundlage staatlichen Handelns. Man spricht hier von Gegnerschaft zur gesellschaftlichen Wertordnung. Oder die altbekannten Parallelgesellschaften werden zur theoretischen Schützenhilfe einer Polizei, die gefühlt jede zweite Woche mit einem Skandal zu Rechtsextremen und Verfassungsfeinden in ihren eigenen Reihen aufwarten kann. In der Polizeibroschüre NRW wird erklärt, dass auf eine Unterscheidung von kriminellen und nicht kriminellen Familienmitgliedern verzichtet werden muss. Die Sippenhaft ist kein Geheimnis, sondern Handlungsempfehlung für Polizeibeamte. Bei alledem wundert es nicht, dass die ersten, welche im politischen Raum von kriminellen Clanmitgliedern sprachen, AfDler waren. Im Parteiprogramm zur Bundestagswahl 2017 forderten sie den Entzug von Staatsbürgerschaften für kriminelle Clanmitglieder. Letztlich bleibt nach bald 3 Jahren eine öffentlich intensiv geführte Debatte über kriminelle Clans und Großfamilien in Deutschland eines unklar. Obwohl die Clankriminalität von den Strafverfolgungsbehörden als Schwerpunkt in der Bekämpfung der organisierten Kriminalität immer wieder betont wird, gibt es bis heute keinen einzigen bekannten Fall einer Verurteilung nach dem hierfür vorgesehenen Paragraphen für organisierte Kriminalität im Strafgesetzbuch, Paragraph 129, zur Bildung einer kriminellen Vereinigung. Am Ende bleiben Politik und Behörden genau diesen Nachweis schuldig. Wenn arabische Familien wie die Apologeten der Clankriminalität behaupten, kriminelle Vereinigungen sind und organisierte Kriminalität betreiben, warum konnte kein deutsches Gericht eben dies feststellen? Wir stellen schließlich fest, dass die sogenannte Clankriminalität mehr und mehr Instrument ist, um die in Artikel 3 Absatz 3 unseres Grundgesetzes garantierten Rechte auszuhebeln. Neben diesen unmittelbaren Effekten auf betroffene Bevölkerungsgruppen zeichnet sich eine weitere besorgniserregende Entwicklung ab. Wie Frau Furtan zuvor berichtete, schreibt auch Thomas Felters, Kriminologe und Jurist, 2020 in Reaktion auf den rechten Terror in Hanau. Der rechtsterroristische Anschlag von Hanau hat in erschütternder Weise in Erinnerung gerufen, wozu das Framen bestimmter Gruppen als kriminelle Clans führen kann. Diese Bezüge zwischen der Clan-Debatte und rechten Terror wurden von politischer Seite immer wieder verneint und abgestritten. Für uns ist eines klar, Tobias R. hat für seine schreckliche Tat in Hanau nicht aus einer Laune heraus eine Shisha-Bar gewählt. Die Clan-Debatte hat diese Orte und diese Menschen markiert und macht sie zu potenziellen Zielen von Rechtsextremisten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Mohamed Shahur. Ich möchte jetzt gerne für Fragen öffnen, entweder hier live aus dem Saal, die können dann einfach mündlich gestellt werden. Ich wiederhole sie dann für den Livestream hier nochmal auf dem Podium. Oder Sie können Ihre Fragen eben schriftlich im Chat stellen. Genau, hier habe ich direkt eine Frage, bitte. Ich muss die Frage sowieso wiederholen, genau.
Ich habe eine Frage an Herrn Schaubu. Wenn Sie jetzt Polizeipräsident von Neukölln wären, wie würden Sie diese Phänomene, die
Genau, die Frage lautet, sie richtet sich an Mohammed Shahur und lautet, wenn Sie Polizeipräsident von Neukölln wären, wie würden Sie eben diese momentan unter Clan-Kriminalität laufende Kriminalität bezeichnen und welche Strategie fänden Sie angemessen?
Genau, also ich glaube, das Wichtigste ist festzuhalten, es ist für mich kein ethnisches Problem, sondern ein soziales Problem und ein soziales Phänomen. Gut, nun haben Sie mich gefragt, was ich tun würde, wäre ich Polizeipräsident. Ich denke, am Ende müssen normale Ermittlungen erfolgen. Es kann nicht sein, dass der Rechtsrahmen so weit ausgenutzt wird, wie das jetzt mit den Gewerbekontrollen passiert, bei denen dann Dinge wieder geschehen, die strafrechtlich relevant sind. Ich meine, im Ende bin ich nicht Polizeipräsident, aber ich glaube, es gibt andere Wege, diese Phänomene zu bekämpfen. Und ich glaube, sie ethnisch zu labeln, hat keine Ermittlungserfolge begünstigt.
Vielen Dank. Ja, das geht den ganzen Tag.
Gut.
Genau, Moment, ich muss einmal die Frage wiederholen, sonst wird sie im Stream nicht gehört. Und zwar ist es eine Frage vom Tagesspiegel. Und zwar, ob es Gespräche mit der Polizei gibt, ob Sie mit der Polizei im Gespräch dazu sind, welche Strategien da gewählt werden.
Es gibt in dieser Form keine direkten Gespräche mit Polizei und Behörden. Wir sind als Initiative natürlich aktiv und versuchen auf diese Dinge öffentlich aufmerksam zu machen. Zu dem Vorfall bei der Neuköllner Begegnungsstätte, wie Sie es ja gerade selber beschreiben, hat sich die Moschee ja selbst an die Polizei gewandt oder an die Behörden gewandt.
Kannst und du den
Entschuldigung?
Es wäre super, wenn du den Vorfall nochmal.
Genau, also in der Neuköllner Begegnungsstätte in Neukölln gab es eine Razzia mit Hundertschaften, mit Hunden, wurde halt in dieses Gebetshaus, eingedrungen und eine Razzia durchgeführt und die, und das passierte, weil man den Verdacht auf Corona-Betrug hatte. Auf jeden Fall gab es von der Moschee, das ist ja das Bemerkenswerte wieder an dieser Stelle zeigt für mich wieder, wie quasi so Gleichheitsgrundsätze bei ethnischen Minderheiten und bei sozial benachteiligten Gruppen irgendwie nicht gelten. Die Moscheeverwaltung hatte sich selbst an die Behörden gewandt und quasi gebeten, nochmal klarzustellen, ob oder inwieweit sie alles eingereicht haben, ob es Fehler gibt, etc., weil sie unsicher sind. Das ist ja eine Unsicherheit, mit der quasi Menschen mit Migrationsgeschichte die ganze Zeit in diesem Land leben und weshalb sie immer wieder in so einen Rechtfertigungsmechanismus geraten. Ja, genau.
Vielen Dank. Dann habe ich hier eine Frage aus dem Chat von Marcel Fürstenau. Und zwar fragt er, ob es eben kontinuierliche oder lose Kontakte des Grundrechte-Report-Teams zu staatlichen Stellen gibt. Also ob das die Grundrechte-Reports-Redaktion mit Ministerien, Behörden im Gespräch ist. Das werde ich einfach direkt selber beantworten. Und zwar greifen wir eben als Redaktion die Grundrechtsverletzungen und grundrechtsrelevanten Entscheidungen des vergangenen Jahres auf. Die Autoren und Autorinnen sind eben oft Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, teilweise aus Initiativen und Organisationen. Und die Themen, die dann in den jeweiligen Artikeln aufgearbeitet werden, sind durchaus Themen, zu denen dann diese Organisationen auch mit staatlichen Stellen im Gespräch sind. Das heißt, es geht auch oft darum, wie auf Kritik reagiert wurde, wie beispielsweise Gerichtsverfahren ausgegangen sind, die teilweise auch mit Unterstützung von Organisationen eingereicht wurden. Das heißt, das geht nicht direkt von der Grundrechte-Report-Redaktion aus, aber durchaus eben von den jeweiligen Herausgeberorganisationen und den Autorinnen der jeweiligen Artikel. Und da gibt es diese Kontakte und Gespräche. Dann nochmal die herzliche Einladung an alle, und es sind zahlreiche Leute hier in der Videokonferenz. Stellen Sie gerne Ihre Fragen im Chat. Ich wiederhole sie dann fürs Podium. Ah ja, hier kommt eine Frage von Thilo Gresser. Beobachten die Organisationen des Grundrechte-Reports die Arbeit der Juristen im unabhängigen Corona-Untersuchungsausschuss? Ja, also das wird sicher ein Thema sein, das wir für den nächsten Grundrechte-Report aufgreifen. Dazu kann ich jetzt zum letzten Bericht haben wir dazu jetzt, kann ich dazu nichts sagen. Vielleicht mag das jemand aus dem Publikum ergänzen. Sind einige Leute aus der Redaktion da? Nein. Genau, ansonsten hätte ich noch eine Rückfrage an Sie, Frau Forotan. Und zwar haben Sie ja auch nochmal herausgestellt, wie sich die ohnehin schon bestehenden Diskriminierungen und Ungleichheiten in der Gesellschaft durch die Corona-Pandemie nochmal verstärkt haben. Haben Sie Vorschläge, wie das hätte aktiver verhindert werden können, also eben diese diskriminierenden Auswirkungen auch teilweise der Corona-Verordnung selber, was die Politik da hätte anders machen müssen, was künftig auch anders gemacht werden muss in solchen Situationen.
Ja, vielen Dank. Also die Ungleichheiten, die sind ja vorgelagert. Es ist nicht so, dass wir durch Corona ein Problem mit schlecht bezahlter Arbeit von Frauen haben. Es ist nur dadurch noch mal sichtbarer geworden. Und es ist nicht so, dass wir durch Corona wissen, dass die Herkunft im Bildungssystem sehr stark darüber entscheidet, ob man nachher studieren kann oder nicht. Das wissen wir. Das betrifft auch nicht nur migrantische Familien, das betrifft auch Arbeiterkinder sehr stark, dass wir wissen, dass der Outcome eben sehr stark dadurch bestimmt wird, wie die Familien, welchen akademischen Grad, welchen Hintergrund sie haben und wie stark sie in Bildung der Kinder intervenieren können. Es ist nur, dass uns das durch Corona als Gesellschaft noch mal stärker aufgefallen ist, ab dem Moment, ab dem wir die Schulen geschlossen haben und eben erkennen mussten, dass in vielen Familien der Zugang zu über den Computer gar nicht gewährleistet war, weil es zum Beispiel keine Computer im Haushalt gab oder nur einen, der sich dann von mehreren Kindern geteilt werden musste, und so weiter. Es sind auch die Fragen selbstverständlich, auf die wir gar nicht eingegangen sind, Digitalisierungsstrategie etc. Es scheint fast, wie gesagt, dass wie durch ein Brennglas sichtbar geworden ist, welche vorgelagerten Fehlkonstruktionen es im politischen Raum gab. Und tatsächlich ist meine Frage eher prospektiv, oder Ihre Frage kann ich eher prospektiv beantworten. Nach all dem, was wir jetzt wissen, was müsste man tun, damit man für die nächste Pandemie besser vorbereitet ist? Und ich denke, die Erkenntnislage ist relativ klar im Gesundheitssystem, wie man sich da neu aufstellen könnte, auch in Fragen von eben Gerätschaften, Technik, Ausstattung und natürlich auch in Ausbildung von mehr Pflegekräften und so weiter, aber auch in der Umstellung des gesamten Bildungssektors, in der Frage von Homeoffice und in vor allen Dingen besserer Bezahlung und Ausstattung derjenigen Personengruppen, die wir sehr aktiv als systemrelevant erlebt haben und die aber weiterhin in sehr unterbezahlten Arbeitsbereichen leben. Das sind wahrscheinlich Sachen, die wir als Gesellschaft jetzt nochmal analysieren müssen und einfach die nächste Zeit stärker einfordern müssen.
Ja, vielen Dank. Und ich denke eben, dass, ja, dass es eben wichtig sein wird im Rahmen von Untersuchungsausschüssen, aber auch durch eine zivilgesellschaftliche Aufarbeitung und Auseinandersetzung nochmal rückblickend auch Fragen zu stellen an den Umgang mit Grundrechten während der Corona-Pandemie. Also tatsächlich nochmal zu schauen, wo waren Grundrechtseingriffe wirklich erforderlich und ihre Effektivität auch greifbar, wo ist man vielleicht zu weit gegangen, wo war man vielleicht auch zu zögerlich. Das sind dann auch eben diese Ungleichgewichte in der Pandemiebekämpfung, wo eben im Privatleben sehr stark eingeschränkt wurde, aber eben im Arbeitsleben, in den Büros, in den Fabriken eben kaum Beschränkungen erfolgt sind. Und ja, damit sich eben dieser doch sehr laxe Umgang mit Grundrechten auch zukünftig nicht wiederholt oder gar auf andere Bereiche wie die innere Sicherheit überträgt, ist eben, ist es tatsächlich wichtig, das nochmal aufzuarbeiten. Und da wird natürlich auch der nächste Grundrechte-Report eine wichtige Rolle spielen. Dann schaue ich gerade mal, ob es noch weitere Fragen gibt. Ja, bitte.
Weil deutsche Polizisten sie nicht verstehen. Das ist eine neue Qualität, es ist einfach nur ein anderes Label, weil man alle 20 Jahre irgendwie was Neues, Schickes braucht. Und die zweite Frage, die ist so in den migrantischen Communities, die Wahrnehmung des sozialen Kriminalität, das ist ja sehr stark auf eher arabische Familien abstellt, sind die Roma, die Kriminalität. Aber jetzt zum Beispiel eine sehr stark türkische migrantische Szene ja weniger mit diesen Kernkriminalität. Wie reagiert man da untereinander? Guckt man da untereinander ab oder ist man da solidarisch?
Ja, ich wiederhole nochmal die Frage. Es geht darum, wie sich das Konzept oder das Label Clankriminalität von dem, was früher vielleicht einfach organisierte Kriminalität bezeichnet wurde, unterscheidet. Ist es einfach ein neues Label, weil man immer mal wieder was Neues braucht oder wo liegen da die Unterschiede? Und die zweite Frage fragte danach, wie eigentlich dieser Begriff der Clankriminalität in der Community wahrgenommen wird.
Genau. Ja, also das Konzept der Clankriminalität wird ja subsumiert unter die organisierte Kriminalität. Und wie ich auch in meinem Vortrag eingangs gesagt habe, ist das, was ja nicht nur unsere Initiative beobachtet, was ja einfach Fakt ist. Es gibt keine Verurteilung nach den 4 für vorgesehenen Paragraphen im Strafgesetzbuch für organisierte Kriminalität, also für die Bildung einer kriminellen Vereinigung mit bestimmten Zielen, mit Kontinuität der Mitgliedschaft, mit einer gewissen Struktur etc. Also es wird hier die ganze Zeit in den, ja auch in Politik und Medien verwendet, aber es gibt keine deutschen Gerichte, die diesen Zusammenhang so feststellen und die danach verurteilen. Und das ist das ist auf jeden Fall, glaube ich, sagt genug darüber aus. Und es ist halt, ich glaube, ein unglaublich schwammiges Konzept und deswegen funktioniert es so gut. Und wir sehen halt, dass es nur zur Anwendung kommt bei gewissen Gruppen. Ich habe das ja eingangs gesagt, bei arabisch, kurdisch, türkisch, südosteuropäischen Gruppen kommt das zur Anwendung. Wenn Sie mich fragen, wie das in der Community ankommt, also kann ich persönlich sagen, ja, natürlich ist das jetzt noch nicht die Frage der Solidarität, aber die Frage, wie das Label aufgenommen wird. Ich sage Ihnen ehrlich, das ist degradierend und so sehe ich das. Ich habe, glaube ich, vor 2 Wochen eine Dokumentation zur Evolution gesehen, zur Evolution des Menschen und da fiel das Wort Clan auch die ganze Zeit. Und ich glaube, es gibt ja für Menschen, die sprachwissenschaftlich herangehen und sagen, na gut, der Begriff kommt aus dem Schottischen, aber der Begriff wurde dann auch immer wieder verwendet in Fragen von Evolution und anderen Dingen. Und ich glaube, es gibt eine biologistische Note, das sehe ich auf jeden Fall. Und die ist vielleicht sekundär, die ist nicht angelegt, wie sie beim Rassebegriff angelegt ist, aber ja, es ist auf jeden Fall, also es ist nicht nett so. Und dann zu der Frage der Solidarität, ich glaube, na gut, ich meine, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwie unter quasi Menschen mit Migrationsgeschichte untereinander, dass man da sich dann irgendwie gegenseitig abfällig anguckt oder so. Da gibt es ja verschiedenste Konstellationen, mit denen die Menschen kämpfen. Und dann weiß ich nicht, dann sind das mal Fragen der Clan-Kriminalität, dann sind das aber auch wieder religiöse Fragen und dann gibt es auch den Generalverdacht gegen Muslime, dass sie alle potenzielle Terroristen sind. Also es gibt ja verschiedenste Dinge, mit denen die Community kämpft. Deswegen gibt es, glaube ich, da jetzt keine so weniger Solidarität oder dass jetzt irgendwie Türkischstämmige, weil sie jetzt hier schon länger sind und schon angekommen sind zum Teil, sich da jetzt besser fühlen oder besser gestellt sehen. Ja.
Vielen Dank. Es ist 11.30 Uhr. Ich sehe keine weiteren Fragen im Chat und auch keine weiteren Fragen hier im Raum. Von daher würde ich mich jetzt bei den Podiumsteilnehmerinnen ganz herzlich bedanken für die spannenden Inputs und mich eben auch bedanken für die rege Teilnahme hier, aber auch bei der Videokonferenz. Sie haben die Möglichkeit, auch noch im Nachgang mit uns aus der Grundrechte-Redaktion, aber auch mit den PodiumsteilnehmerInnen zu sprechen. Naika Forotan muss direkt los, aber steht sonst auch in den nächsten Tagen für Interviews zur Verfügung. Sprechen Sie uns einfach an. Und damit herzlichen Dank und schönen Tag noch. Applaus